Ja, ich bin neu hier, wie Dirk schon gesagt hat, und meine Wege waren auch ein bisschen verworren im letzten... Ist es schon an?
Ja,
Jetzt, ne? Es ist an eigentlich. Also meine Wege waren auch voller Zweifel und es hat mich hier nach Barnsdorf gespült und ich möchte eigentlich anfangen, indem ich der Gemeinde St. Veit hier danke, dass mich alle hier so herzlich aufgenommen habe und ich mich wirklich über Nacht zu Hause fühlen durfte. Und auch für das Vertrauen, dass mir hier das Heaven at 11 Team gibt, dass ich hier eine Andacht halten darf, obwohl ihr mich ja vielleicht noch gar nicht so gut kennt. Und ich muss gleich mit einer riesen Enttäuschung beginnen. Ich werde nämlich den Jungs die Frage, wohin sie gehen sollen, nicht beantworten können. Ja, wenn ich das täte, dann wäre ich hier der prima Sektenführer. Ja? Wie wäre das? Ich beantworte euch alle Lebensfragen. Ihr stellt mir hier eine Villa in Barnsdorf hin, irgendwie einen dicken SUV vor die Tür, kommt so für meinen Lebensunterhalt auf und ich sage euch, wo ihr langgehen sollt. Ja, ihr lacht, es gibt Leute, die das wirklich tun und es gibt Leute, die damit ihr Geld verdienen. Wir sind Christen, wir wollen Christus nachfolgen. Wir wollen ihn fragen, welchen Weg wir gehen sollen und das ist ja auch schon angeklungen. Herr, ja, wohin sollen wir gehen? Aber was heißt das konkret? Wie erkenne ich denn, was Gott von mir will in meiner konkreten Situation, im Beruf, in der Familie? Bei mir ist Beruf immer so das Thema. Ja? Da kommt mein Arbeitgeber, das ist schon ein paar Jahre her, und sagt, ja, tut mir leid, Frauke, das Büro wird geschlossen. Du kannst entweder nach Glasgow in Schottland umziehen oder aber, ja, dann hast du halt keinen Job mehr. Was tust du dann? Oder vielleicht fragst du dich, ob dieser Mann, diese Frau, der Mann deines Lebens ist, du heiraten sollst oder vielleicht doch nicht. Kannst du ganz existenziell fragen, was ist meine Lebensaufgabe, wofür bin ich da im Leben? Ja, als junger Mensch fragst du dich, welche Ausbildung soll ich machen, wie geht das weiter? Und ich habe es tatsächlich auch schon erlebt, so in den ganz frommen Kreisen, dass ich Christen getroffen habe, die Zweifel hatten, ob Gott wollte, dass sie jetzt das rote oder das blaue Kleid kaufen. Das ist mir auch schon passiert. Ich weiß jetzt nicht, welche Entscheidungen bei euch gerade anstehen. Überlegt mal, wo hätte ich gerade gerne, dass Gott mir sagt, was ich tun soll, wohin ich gehen soll, welche Entscheidung ich treffen soll. Wie kriege ich denn das raus? Wie erkenne ich diesen Willen? Wie sieht das für mich ganz konkret aus? Und ich kann euch diese Fragen, wie gesagt, nicht beantworten, aber ich möchte euch jemanden vorstellen, der mir ein Vorbild im Glauben geworden ist. Fili, kannst du mal bitte das erste Bild uns zeigen? Das wilde Pferd da, dieser wild gewordene Handpfleger, das ist mein Pferd LB. Viele von euch wissen vielleicht, dass ich begeisterte Reiterin bin, dass ich also ein großer Pferdefan bin, von Kindesbeinen an. Und ich wollte mal fragen, gibt es hier eigentlich weitere Pferdebegeisterte? Ah, doch, Norddeutschland, wir sind hier im Kernland der Pferdezucht, also da muss es... Ja... Das wäre jetzt die nächste Frage. Wer hat schon mal auf dem Pferd gesessen? Oh, fast alle, Wahnsinn. Und für wen, jetzt mal Hand auf Herz, für wen war das eher eine unangenehme Erfahrung mit Angst verbunden? Ah, da gibt es auch einige. Und warum? Weil das Pferd nicht gemacht hat, was ihr wolltet, richtig? Ja, man kann runterfallen. Es ist vielleicht durchgegangen im ganz schlimmen Fall. Es hat mit euch wirklich schlimme Dinge gemacht. Im einfachen Fall hat es einfach nur seine Nase ins nächste Grasbüschel gepackt und war da beschäftigt und ihr konnte da oben zergeln und zupfen und das Pferd hat sich einfach ein Ei drauf gepellt. In jedem Fall, der Kern liegt eigentlich darin, dass es ihr nicht geschafft habt, dem Pferd irgendwie klarzumachen, was ihr von ihm möchtet. Das kann jetzt zwei Gründe haben. Entweder ihr wusstet nicht so genau, wie man das macht, oder aber das Pferd wollte schlichtweg nicht. So. Fall für Peitsche und Sporen. Du blöder Gaul, du machst jetzt endlich, was ich will. Oder aber lieber für Monty Roberts, den Pferdeflüsterer. Interessanterweise hat sogar die Bibel zu diesem Thema was zu sagen. Ihr werdet staunen. Können wir das nächste Bild haben, bitte? Das ist Psalm 32, die Verse 8 bis 11. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Sei nicht wie ein Pferd und wie ein Maultier, ohne Verstand. Deren Wildheit du bändigen musst mit Zügel und Zaum, sonst folgen sie dir nicht. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt all ihr Frommen. Und den Bibeltext können wir einen Moment da stehen lassen. Aber um zu verstehen, warum dieses wilde Pferd, was da so buckelnd und bockelnd durch einen Paddock schießt, warum der mir ein Vorbild im Glauben ist, muss ich erstmal einen kleinen Exkurs machen in die Welt der Pferde. Warum sind Pferde so wild? Warum sind sie so, wie sie sind? Also stellt euch vor, ihr wärt ein Pferd. Euer Leben besteht aus Grasen, Schlafen, ihr wandert in der Gegend rum, ihr seid idealerweise in der Herde, ihr krault euch gegenseitig und ihr spielt mit den anderen Pferden. Wenn ihr ranghoch genug seid, könnt ihr auch mal ab und zu Pferdesex haben. Aber vor allem, ganz wichtig, müsst ihr aufpassen, dass sich kein Raubtier anschleicht. Denn die Löwen, die lauern überall und sie können sich unheimlich gut tarnen. Also man muss wirklich ziemlich aufpassen, weil die sind Meister im Anschleichen und Meister im Tarnen. Und weil sie sich so gut verstecken können, könnt ihr nie sicher sein, dass nicht doch einer vielleicht da lauert. Und das Problem ist jetzt, ja, das ist jetzt kein intellektuelles Problem, oh, da gibt es Löwen auf der Welt, sondern wenn ihr einen überseht, seid ihr nämlich ganz schnell mausetot. Das heißt, so ein Pferd lebt ständig in Existenzangst. Die sind darauf geeicht, ganz kleine Veränderungen wahrzunehmen. Also wenn da nur irgendwie ein Blatt andersrum ist, dann könnte das schon bedeuten, da sitzt irgendein Tiger im Gebüsch. Und bei uns heute gibt es natürlich keine Tiger mehr, aber da liegen Tüten rum und da liegen, weiß nicht, Kinder haben da Kreidezeichnungen auf der Straße gemalt. All sowas kann ein Pferd schon in helle Aufregung versetzen. Und das Pferd denkt sich, oh Gott, jetzt kommt der Tiger und setzt zur Hetzjagd an. Nun stellt euch vor, da kommt jetzt ein Mensch und will reiten auf euch. Und erstens sitzt der auf euch drauf und hoppelt da irgendwie rum und macht irgendwas und labert irgendein Zeug, was ihr nicht versteht und macht irgendwelche komischen Sachen mit seinen Füßen, mit seinen Schenkeln. Peitscht euch vielleicht sogar und ihr habt eigentlich keine Ahnung, was der von euch will. Und überhaupt, dass da Löwen lauern, das merkt der gar nicht, der Trottel da oben. Also als Pferd habt ihr eigentlich allen Grund, widerspenstig zu sein und auch mal davon zu laufen, und euch dazu widersetzen. Tja, und weil der Mensch keine Ahnung hat, was das Pferd für Ängste aussteht, wendet er Gewalt an. Ja, er nimmt Sporen, Peitsche, Zügel, all diese Hilfsmittel, um dieses wilde Pferd zu bändigen. Frage, warum interessiert sich jetzt die Bibel dafür? Und ich denke, dass hier in Vers 8 und 9 dieser Unterschied rauskommt. Wie Gott mit uns umgehen möchte und wie der gemeine Reiter, das ist ja bis heute der Fall, mit Pferden umgeht. Es gibt die sanften, es gibt aber auch die eher harten. Aber dieser Widerspruch, wie Gott mit uns reden möchte, er will uns nicht Zügel anlegen und Peitsche und Sporen geben, damit wir endlich tun, was er will, sondern ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich finde das ein ganz tolles Bild, gerade als Reiter. Denn das, was man als Reiter eigentlich erreichen möchte, ist, dass ich das Pferd mit meinen Augen leiten kann. Ja? Pferd und Reiter sind eins. Ich gucke als Reiter dahin und mein Pferd nimmt das schon vorweg und geht dahin. Und es ist tatsächlich so, dass man als Reiter als erstes Mal, das ist eins der Dinge, die man lernt, guckt dahin, wo du hinreiten willst. Das Pferd folgt deinen Augen. So, und wie komme ich jetzt dahin? Ja, wie komme ich dahin, dass das Pferd so nur meinen Augen folgt? Es gibt das Geheimnis, heißt, das Pferd muss auf mich achten. Ja, wenn das Pferd mit seinen Löwen beschäftigt ist, dann kann ich gucken, solange ich will. Das Pferd wird den Löwen sehen und wird nicht auf mich hören. Deshalb ist mein Pferd LB so ein großes Vorbild im Glauben für mich. Wenn wir das nächste Bild haben. Guckt mal bitte nicht auf die Reiterin, sondern auf das Gesicht meines Pferdes. Die Öhrchen nach hinten geklappt in Richtung auf mich. Das Gesicht ganz ruhig, entspannt, konzentriert. Fragt es die ganze Zeit, was kann ich für dich tun? Und ich muss nicht irgendwie da groß rumprügeln oder irgendwie machen und tun. Und diese Bereitschaft, dieses Pferd, fand ich etwas Besonderes. Ich bin auch schon viele Pferde geritten in meinem Leben und ich habe selten eins erlebt, was sich so sehr auf den Reiter einlässt wie dieses Ross. Das ging so weit, dass ich das Pferd wirklich Gedanken lesen konnte. Wenn ich dachte, da vorne pariere ich mal durch zum Schritt, ist er sofort auf der Stelle pariert, zum Schritt durchpariert, obwohl ich bewusst noch gar nichts gemacht habe. Das schönste Geschenk, was mir dieses Pferd in seinem Leben gemacht hat, war, dass ich es mal holen kam und auf dem Nachbarhof, da war so ein Jazzfestival und Mordstamtam und Riesenthermik, die Pferde auf der Weide alle wie die Wilden da durch die Gegend galoppiert, weil sie Angst hatten. Und ich kam an, mein Pferd spitzt die Ohren. Oh! Frauke, ich komme dir, ich folge dir nach. Wirklich buchstäblich, ich folge dir nach. Du gibst mir Sicherheit. Da war ich zu Tränen gerührt, muss ich euch ehrlich sagen. Wenn ich mal Anfänger auf LB reiten lasse, das macht er auch sehr brav. Und dann kurven die da so in der Bahn mit ihm rum. Und ich sehe immer, wie dieses Pferd immer ab und zu mal so einen Blick zu mir wirft. Mache ich das richtig? Hat das alles seine Ordnung? Ich sage, ja, das machst du toll. Dann geht er weiter. Also ich bin immer wieder ganz berührt von diesem Pferd. Und jetzt möchte ich dazu sagen, das liegt nicht daran, dass ich so eine tolle Reiterin bin, sondern das liegt in dem Fall wirklich an diesem Pferd, was bereit ist, seiner Reiterin, seiner Herrin bedingungslos zu vertrauen. Und damit ist er mir ein ganz großes Vorbild und hinterfragt mich als Christin, bin ich bereit, meinem Gott so zu vertrauen? Lasse ich mich von Panik überwältigen, wenn die Anforderungen im Beruf über mir zusammenbrechen? Wenn Gott, wenn das Leben mir unangenehme Dinge zumutet, Krankheit, wenn meine Frau mich verlässt oder jemand stirbt, der mir nahesteht? Oder kann ich den Blick abwenden von diesen beängstigenden Dingen und mich Gottes Führung anvertrauen? Da wird es richtig existenziell. Kann ich wirklich glauben, dass mir diese Dinge zum Besten dienen sollen? Wir hatten jetzt im Hauskreis Römer 8,28. Wir wissen aber, dass allen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ich denke, das ist ein Riesenbrocken, an dem man lutschen und schlucken muss. Denn das ist nicht immer einfach zu sehen, dass Dinge, die da irgendwie mir querlaufen, dass die gut für mich sein sollen. Dass dieser Hirte, dieser Gott, es immer gut mit mir meint. Wir haben vorhin gesungen, dass er mich mehr in die Tiefe führen möchte. Beim Pferd ist es so, dass man vielleicht das Pferd hinausführen kann über das, was seine eigenen Möglichkeiten sind durch gutes Training. Kann ich das glauben, dass Gott es gut mit mir meint? Wenn ein Pferd eine Spritze kriegt, findet er das sicherlich auch ziemlich blöd. Aber ich habe ja einen Grund dafür. Und vielleicht können wir nochmal zurückgehen, bitte, zu unserem Bibeltext. Vers 10. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Als ich ein Teenager war, so Wendy-Zeit, ne, da habe ich immer gedacht, die Wildpferde haben es viel besser als so ein armes Reitpferd. Die müssen da hier ihren Takt gehen. Und ein Reitpferd, ein Wildpferd, das ist die große Freiheit. Die können den ganzen Tag da durch die Steppe galoppieren und machen, was sie wollen. Aber der Psalm erinnert mich eben schon daran, dass ein Pferd, das einen guten Herrn hat und auf ihn hört, viel weniger Plage hat als so ein Wildpferd. Denn der muss ständig um sein Überleben kämpfen. Da gibt es Hunger, da gibt es Sturm, da gibt es Gewitter, da gibt es Raubtiere. Und selbst wenn es auch für so ein Reitpferd zum Schlimmsten kommt, es hat eigentlich immer einen Beistand. Es hat immer jemand, der für es sorgt und es ist nicht auf sich allein gestellt. Ja, so, wenn also dieser Reiter, ich muss jetzt natürlich unterstellen, dass es ein guter Reiter ist und nicht einer, der jetzt irgendwie nur sein Pferd irgendwie schinden möchte, um des Erfolges willen. Aber um das Bild so ein bisschen weiter zu spinnen, wie verständigt sich jetzt der Reiter mit seinem Pferd? Ich unterstelle mal, dass das Pferd sich noch so viel Mühe geben kann, Fraukes krause Gedanken zu verstehen. Ich glaube, der wird scheitern. Der wird es nicht schaffen, meine Gedankenwelt und meine Gefühle zu verstehen. Und deswegen ist es mein Job als Reiterin, eine Sprache zu wählen, die mein Pferd verstehen kann. Und die Aufgabe des Pferdes wiederum ist, auf mich zu hören. Ja, und deswegen ist das mit diesen Pferdeflüsterern so magisch. Die haben nämlich die Sprache des Pferdes so durchschaut. Pferde kommunizieren nämlich in erster Linie über Körpersprache. Und dann machen die nur so und der Zuschauer sieht es gar nicht. Das Pferd reagiert aber. Und das ist so magisch. Und mit uns und Gott ist es eigentlich gar nicht unähnlich. Vielleicht können wir mal zwei Folien vorspringen auf den nächsten Vers. Genau, das steht in Jesaja 55. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und das ist, denke ich, auch wieder eine schöne Analogie. Weil Gottes Gedanken viel höher sind als unsere und ich nie verstehen werde, was er sich da zum Himmel wieder bei gedacht hat, wenn er mich in die und die Situation gestellt hat. Gott muss sich uns offenbaren. Gott muss Menschenflüsterer sein. Und wie tut er das? Konfirmandenantwort: die Bibel. Wir haben die Bibel. Und die Bibel ist gut, weil wir Menschen tatsächlich in erster Linie mit Sprache kommunizieren. Es geht ja auch in der Bibel schon los, Gott sprach. Und wir Menschen lieben Geschichten. Wir können zwar Gebrauchsanleitungen lesen und vielleicht sogar eine Doktorarbeit lesen und verstehen oder schreiben, aber Geschichten sind so eine Art Universalsprache der Menschheit. Und die ganze Bibel ist eine Sammlung von Geschichten, durch die Gott zu uns spricht. Der schickt uns keine Gebrauchsanleitung, geh diesen Weg, geh jenen Weg, sondern es sind immer Gleichen, es sind immer Geschichten. Und das Schöne daran ist, dass sich jeder Mensch so in jeder unterschiedlichen Lebenssituation mit diesen unterschiedlichen Charakteren identifizieren kann. Und so kann Gott ganz individuell zu Menschen sprechen. Also wenn dann einer sagt, ach, das sind doch nur alte Geschichten. Das, finde ich, wird der Sache nicht gerecht. Geschichten haben einen unglaublichen Wert. Denn mit Geschichten kann Gott ganz viel kommunizieren, erreichen. Aber die Bibel allein reicht nicht, denn viele lesen die Bibel und legen sie weg und analysieren sie und ja, und hilft ihnen aber im Leben nicht weiter. Der Knackpunkt ist eigentlich der, dass wir uns Gott anvertrauen müssen. Wir müssen Gott in Form von Jesus als unseren Herrn, unseren Meister, unseren Reiter, wenn ihr so wollt, annehmen. Und dann gibt er uns den Heiligen Geist, durch den wir dieses Wort verstehen können. Vielleicht noch mal eine Folie weiter, bitte. Noch eine Bibelstelle zum Thema. Das sagt Jesus, kurz bevor er ans Kreuz geht, sagt er in seinen Abschiedsreden zu seinen Jüngern: Ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht empfangen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Und das ist wiederum das Geheimnis der Menschenflüsterei Gottes. Durch den Heiligen Geist kann Gott in uns leben und uns mit seinen Augen leiten. Ja, also Gott ist in uns, guckt in die richtige Richtung, leitet uns mit seinen Augen. Und das können Außenstehende nicht sehen. Genauso wenig wie Außenstehende nicht sehen können, wie Pferdeflüsterer, so ein Monty Roberts, mit Pferden kommuniziert, weil das ganz kleine Zeichen sind, die er vielleicht nicht wahrnimmt, kann ein Außenstehender nicht sehen, nachvollziehen, außer ich berichte darüber, aber selbst dann ist es schwierig, dass jemand anders nachvollziehen kann, da hat Gott zu mir gesprochen und hat mir gesagt, welchen Weg ich nehmen soll. Und mir ist es da wichtig, ich habe als Studentin immer gedacht, ich bin da sehr intellektuell rangegangen an den Glauben, ich habe immer gedacht, oh, ich muss Gott verstehen, ich muss das durchdringen, ich muss diesen Glauben verstehen. Muss ich gar nicht, zumindest nicht bis zum Letzten. Denn Gott ist viel größer als ich. Ja, ich kann nicht Gottes Gedanken bis ins Letzte verstehen, genauso wenig wie mein Pferd LB meine Gedankenwelt verstehen kann. Aber es ist sehr wohl mein Job, auf Empfang zu sein, offen zu sein für Gottes Reden. Gottes Job wiederum ist, mir zu sagen, was er von mir möchte. Und er tut das wirklich gerne. So, wie erkenne ich das? Wie kann ich das jetzt machen? Wie erkenne ich Gottes Willen? Ja, das eine wurde schon gesagt, das ist die berühmte Konfirmandenantwort und die ist auch gut und richtig. Lies regelmäßig in der Bibel, denn da steht ganz viel drin über Gottes Willen. Und du kannst deine Entscheidungen auf die Art und Weise besser untermauern mit Wissen über Gott. Was findet Gott gut, was findet Gott nicht gut? Aber ganz wichtig und zentral ist, nimm Jesus als deinen guten Hirten an und bitte ihn darum, dich zu führen. Dann wird er das auch sehr gerne tun. Dann ist natürlich wichtig, dass du ihm auch vertraust. Ist dein Gott das Bild, was du von Gott hast? Überleg mal, was ist so dein Bild von Gott? Ist das ein herrischer Gott, für den du Dinge tun musst? Oder ist es ein barmherziger Gott? Ist es einer, dem du vertrauen kannst? Und wenn du ihm vertraust, dass er es wirklich gut mit dir meint und dass er auch in der Lage ist, dich durch dunkle Täler sicher zu führen, dann bist du auf einem richtig, richtig guten Wege, egal wie der konkret aussieht. Und ich denke, das kam jetzt auch so ein bisschen durch. Sei immer auf Empfang. Bete viel. Jeden Tag frag Gott, was können wir heute zusammen tun? Wichtig, nicht was kann ich für dich tun, sondern was können wir heute zusammen tun? Und dann gehst du mutig hin und machst. Triffst deine Entscheidungen, handelst, lebst, tust, was dir der Tag vor die Füße legt. Denn es kann durchaus sein, dass du keine Antwort kriegst. Kann sehr wohl sein, dass Gott dir nicht sagt, da lang oder da lang, Süd oder Nord. Und du musst selber wählen. Und auch das hat einen Grund. In der Bibel, das fiel mir heute früh ein, ich habe die Bibelstelle nicht mehr gefunden. Aber die Kenntnisreichen von euch werden es mir sicher sagen können. Wir sind Söhne und Töchter und nicht Knechte und Mägde. Das heißt, wir haben keinen Gott, der uns Befehle erteilt, sondern wir sind frei. Ein letzter Aspekt von diesem Pferdegleichnis. Wenn Gott dich nur ungefähr so lieb hat, wie ich mein Pferd, und ich gehe mal davon aus, dass Gottes Liebe für dich sehr viel größer ist als die, zu der ich in der Lage bin, dann hat er seine helle Freude an dir. Wir denken so oft, wir sind für Gott nur wertvoll, wenn wir im Dienst stehen, ja, wenn wir uns verausgaben, wenn wir irgendwie Gutes tun den ganzen Tag. Aber wir setzen die Nachfolge so oft nur mit, ja, ich muss mein Kreuz auf mich nehmen gleich. Aber weißt du, wie glücklich ist Gott ist, wenn es dir gut geht? Wenn du da wie das Pferd über die Weide tobst und dich am Leben freust? Gott hat seine Freude an dir. Nachfolge bedeutet immer auch grünes Gras, frisches Wasser, gedeckte Tische, Zuneigung und Leben im Überfluss. Könnt ihr auch in Psalm 23 nachlesen. Ich liebe mein Pferd doch auch dann, wenn es über die Weide tobt, ja? Und nicht nur, wenn ich im Sattel sitze und es dann tolle Kunststückchen unter mir vollbringt. Vor vielen Jahren hat ein Studienfreund mal gesagt, du, Frauke, wir sind wie Kinder. Manchmal denke ich, wir sind wie die Kinder, die ständig ihren Papa fragen, Papa, was soll ich heute spielen? Der Papa sagt, spiel mal, ich helfe dir und ich sag dir auch, wenn du irgendwelche Sachen tust, die vielleicht nicht so gut sind, aber spiel. Ich freue mich daran, dass du das Leben entdeckst und dass du mutig deine Entscheidungen triffst. Das Leben in der Nachfolge ist doch keine Zielgerade oder so eine Art Schwebebalken. Ja? So, man muss da so balancieren und wehe, du trittst einen Schritt nach rechts oder nach links, dann fällst du runter und hast alles falsch gemacht. Nein, so ist es nicht. Das Leben ist eigentlich eher ein Labyrinth. Und ich kann dich trösten, hinter jeder Abzweigung kannst du Gott finden. Ich sage jetzt nicht, dass das egal ist, dass es immer völlig wurscht wäre, welche Entscheidung du triffst. Und du tust gut daran, dich zu beraten. Das fand ich vorhin auch schön, wie die Jungs immer hier so Beratung, ne? Dann haben sie sich überlegt, so, wo geht's jetzt weiter? Das ist gut und das sollte man noch tun. Aber Gott schwebt gleichsam über deinem Lebenslabyrinth und kann dir begegnen, egal welche Abzweigung du genommen hast, ob du vielleicht in eine Sackgasse gelangt bist und da ein Drachen steht oder Gott ist trotzdem immer noch oben drüber und kann dich rausholen und du kannst immer auch umkehren zu ihm. Wir müssen keine Angst vor falschen Entscheidungen haben. Und deswegen möchte ich euch Mut machen. Vertraut euch eurem guten Hirten an. Bittet ihn darum, euch zu führen. Seid auf Empfang und dann geht hin und trefft eure Entscheidungen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der leite und bewahre dich auf deinem Weg mit Christus ins ewige Leben. Amen.